Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der erste Teil meiner Fantasy-Trilogie Fated Shadow, die Jagd, heraus. Und auch Bring mich ans Licht, ein weiterer Thriller. Im Dezember 2017 kam dann der zweite Teil von Fated Shadow und das Dienstverhältnis, aus dem ich heute gerne einige Textpassagen vorlesen möchte. Begleiten Sie mich in die Welt des Showbusiness. Hamburg ist nicht nur die Musicalstadt Nummer 1. Weltweit rangiert die Metropole auf Platz 3 neben London und New York. Zusätzlich lädt natürlich auch die Reeperbahn zum Verweilen ein. Und was haben diese beiden Plätze nun gemeinsam? Nun, sie spielen eine Rolle in das Dienstverhältnis. Und immer wieder fragt man sich ja auch, was ist Liebe? Wie stellt sich Liebe dar? Oftmals können wir gar nicht nachvollziehen, was jemand für uns empfindet. In das Dienstverhältnis erfährt die 24-jährige Mia, welche Auswirkungen es haben kann, wenn eine Liebe nicht erwidert wird. Schatten. Die Uhr zeigte gerade 20.44 Uhr, als mein Magen sich meldete. Auf dem Weg zur Kantine kam mir Rolf entgegen. Mia, fährst du nicht ein Opel? Ich hielt inne. Ja, schon. Warum? Ist das dein brauner Opel Zafira auf dem Parkplatz? Nein, winkte ich pikiert ab. Ich fahre einen silbernen GTC. Der Zafira ist nichts für mich, entgegnete ich leicht entrüstet. Rolf schüttelte verständnislos den Kopf. Und wem gehört dann der Zafira? Ich zuckte mit den Achseln. Vielleicht hat sich ein Kollege einen neuen Wagen gekauft. Das wüsste ich, schnaubte unser Pförtner. Möglich, dass ein Besucher ihn dort einfach abgestellt hat, um einen Spaziergang an der Elbe zu machen. Unser Pförtner schürzte die Lippen. Möglich. Rolf boxte mir freundschaftlich in den Oberarm. Und? Was macht dein Traumauto, Mia? Je länger ich warte, desto schwieriger wird es, einen Triumph Spider zu finden, der noch in Schuss und bezahlbar ist. Ich habe einen Freund gebeten, mal Ausschau zu halten. Er meldet sich, wenn er was in Aussicht hat. Das ist nett von dir, doch ich mache mir keine allzu große Hoffnung mehr. Aber Mia, so kenne ich dich ja gar nicht. Er hob die buschigen, bereits fast weißen Augenbrauen. Wenn es jemanden gibt, der für jedes Problem eine Lösung findet, dann bist du es. Das Blut schoss in meine Wangen. Mir wurde plötzlich heiß. Mit dem Handrücken wischte ich mir kurz über die Stirn. Komplimente verursachten bei mir immer diese Reaktion, so dass ich zur Seite blickte, damit Rolf es nicht mitbekam. Kurz vor Ende der Vorstellung befestigte ich den Besetzungsplan für die kommende Show an der Pinnwand. Eine ruhige Nacht wünsche ich Ihnen. Morgen haben Sie Ruhe. Wie ich gesehen habe, stehen keine Proben an, sagte Hannes, der heute Nachtschicht hatte. Ich wünsche Ihnen auch eine ruhige Nacht und gut aufpassen, dass niemand das Theater klaut, verabschiedete ich mich mit einem Augenzwinkern. Mein GTC parkte unter einer Lampe. Es war der einzige Wagen auf dem Parkplatz. Der Wagen des Nachtdienstes parkte vor dem Bühneneingang. Als ich mein Auto fast erreicht hatte, stutzte ich. Was ist das? Was ist da an meinem Scheibenwischer befestigt? Ich schaute mich um. Außer mir war niemand auf dem riesigen Außenbereich. Der Großteil der Parkplatzbeleuchtung war bereits abgeschaltet worden. Wenige Lampen verteilten ein fahles Licht über den Betonboden. Schließlich erkannte ich, was es war. Jemand hat mir eine dunkelrote Rose unter den linken Scheibenwischer geklemmt. Vorsichtig nahm ich sie in die Hand und roch daran. Sie verströmte einen herrlichen Duft. Ich suchte noch nach einer Nachricht, konnte aber nichts finden. Schließlich stieg ich ins Auto, legte die langstielige Rose auf das Armaturenbrett, startete den Motor und fuhr los. Ob jedes Auto so eine Rose bekommen hatte? Ich fuhr den Ellerholzdamm entlang. Am Ende der Straße sprang die Ampel gerade auf Rot um. Oh nein, diese Ampel macht mich noch wahnsinnig. Um diese Zeit fahren hier keine Autos mehr. Wieso schalten Sie das blöde Ding nicht einfach ab? Es gibt doch Verkehrsschilder, die alles regeln. Verärgert hämmerte ich mit den Fäusten auf das Lenkrad ein. Ich regte mich weiterhin künstlich auf. Die Ampel einfach zu überfahren, wagte ich nicht. Beim letzten Mal hatte es mir 200 Euro Strafe und 2 Punkte in Flensburg sowie 1 Monat Fahrverbot eingebracht. Wo sich die Polizei damals versteckte, vermag ich bis heute nicht zu sagen. Ein weiteres Mal wollte ich das Risiko nicht eingehen und wartete. Wenig später tauchten im Rückspiegel 2 Scheinwerfer auf. Der Wagen hinter mir fuhr sehr langsam. Du scheinst diese hinterlistige Ampel wohl auch zu kennen und fährst gleich sehr langsam ran. Ich beneidete ihn um seine Umsicht. Schließlich wechselte das Licht auf grün. Ich legte den Gang ein und fuhr los. Der nächtliche Weg aus dem Hafen heraus war einsam. Noch 15 Minuten Fahrzeit hatte ich den Hafen verlassen, als ich bemerkte, dass derselbe Wagen noch immer hinter mir war. Da es bereits dunkel war, konnte ich die Automarke nicht erkennen. Ist das ein Zufall? Ich sprach häufiger mit mir selbst, wenn ich allein im Wagen war. Das half mir, die Vorkommnisse des Tages besser zu verarbeiten. Na gut, dann wollen wir mal sehen, ob wir tatsächlich denselben Weg haben. An der nächsten Kreuzung bog ich links ab in Richtung Hauptbahnhof. Das war zwar nicht meine übliche Strecke, doch ich musste es einfach wissen, brauchte Klarheit. Der Wagen folgte mir. Dabei war er sehr vorsichtig und hielt immer Abstand. Nie fuhr er zu dicht auf, sodass ich vielleicht die Möglichkeit ergeben hätte, das Gesicht des Fahrers zu sehen. Selbst am Hauptbahnhof machte er keine Anstalten, einen anderen Weg einzuschlagen. Wer zur Hölle bist du? Und willst du wirklich was von mir? Langsam glaube ich nicht mehr an einen Zufall. In meinem Magen machte sich ein mulmiges Gefühl bemerkbar. Ich fuhr den Steindamm herunter in Richtung Wandsbek. Die Angst kroch langsam in mir hoch. Obwohl draußen noch milde Temperaturen herrschten, fröstelte ich. Ich drehte die Heizung auf. Beim Blick in den Rückspiegel sah ich den Wagen noch immer hinter mir herfahren. Ich will nicht, dass du mich bis nach Hause verfolgst, wenn dir bekannt ist, wo ich wohne. Angst. Litt ich unter Verfolgungswahn? Oder hatte der Wagen wirklich nur zufällig denselben Weg wie ich? Verdammt! Ich traf eine Entscheidung. Ich blickte mich um. Die Straße war frei. Dann gab ich Gas. Mein GTC schoss wie ein Silberpfeil mit 120 Sachen über die Wandsbeker Chaussee. Immer wieder huschte mein Blick in den Rückspiegel. Der Wagen wollte sich nicht abhängen lassen. Nun war mir klar, dass er es auf mich abgesehen hatte. Ab sofort war Rot für mich nicht mehr existent. Jede Ampel, die sich mir in den Weg stellte, überfuhr ich gnadenlos, ohne Rücksicht auf Verluste. Kalter Schweiß legte sich über meine Stirn. Gleichzeitig begann Furcht, meine Gedanken einzukreisen, wie Geier, die ihre Beute erspäht hatten und sich jeden Moment darauf stürzen würden. Wo sind die Bullen, wenn man sie mal braucht? In diesem Moment hätte ich alles dafür gegeben, wenn die Polizei mich wegen überhöhter Geschwindigkeit oder fürs Überfahren einer roten Ampel anhalten würde. Erneut schaute ich in den Rückspiegel. Entsetzt stellte ich fest, dass mein Verfolger ebenfalls kein Problem damit hatte, rote Ampeln zu ignorieren. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Ohne zu bremsen, riss ich das Lenkrad nach rechts herum. Mit quietschenden Reifen zog ich den Wagen in die Schlossstraße. Erneut schaute ich in den Spiegel und sah, wie mein Verfolger vorbeifuhr und die Wandsbeker Marktstraße hinunterpreschte. Durch die gute Beleuchtung an der Kreuzung konnte ich kurz einen Blick auf den Wagen erhaschen. Ein brauner Zafira. Irgendwo in der Nähe gab es eine Polizeiwache. Es war vertrackt, doch ich war nicht in der Lage, mich zu erinnern, wo die Wache genau war. Auf die Hauptstraße wagte ich mich nicht. Das Herz sprang mir fast aus der Brust, sodass ich in die nächste kleine Seitenstraße einbog, die Scheinwerfer löschte, während ich hektisch nach einem Parkplatz suchte. Als ich den Motor abstellen wollte, zitterten die Finger so heftig, dass die Schlüssel am Bund gegeneinander klirrten. Ich drückte den Schalter für die Türverriegelung. Es klackte, als die Türen für Eindringlinge erst einmal verschlossen waren, doch Erleichterung wollte sich nicht einstellen. Der Hinterhalt. Du hast gelächelt. Bereits als ich dich zum ersten Mal gesehen hatte, wusste ich, dass wir füreinander bestimmt sind. Eine Frau deines Kalibers ist mir noch nicht begegnet. Du bist schön, sexy, stark und gleichzeitig so zerbrechlich und sensibel. Er wanderte in der Küche auf und ab. Es war dunkel, keine Lampe brannte. Jedes Mal, wenn er vor dem kleinen Fenster ankam, verharrte er kurz und warf einen flüchtigen Blick hinaus. Der verwilderte Garten wirkte gespenstisch, wie verzaubert von einem bösen Dämon. Nur das kleine Gewächshaus am Rande des 2 Meter hohen Gartenzaunes schien dem Verfall zu trotzen. »Ich bin deine große Liebe, und das weißt du, Mia. Wieso gestehst du es dir nicht ein?« Er drehte sich um und trat nach dem Stuhl in der Essecke, während er wuterfüllt die Fäuste in die Luft reckte. »Ich werde es dir beweisen. Niemand außer Mia darf dich anfassen.« Langsam kam er wieder zur Ruhe und schaute sich um. Ihm fiel auf, dass er nur die Erinnerung von sich in ihr trug. Kein Foto, kein persönlicher Gegenstand, der ihm die Genugtuung gab, dass sie ihm nahe war. »Du bist heute leichtsinnig gewesen. Hast versucht, von mir zu fliehen. Beim nächsten Mal bist du mir nicht mehr entkommen.« Er zog ein langes Messer aus dem Messerblock neben der Spüle. Kurz blitzte es im Mondlicht auf. »Das verspreche ich dir.« Was für ein Theater. Das Telefon klingelte. »Hallo? Rolf hier. Hallo, Mia. Hier stehen so viele Fans. Vielleicht kommst du mal runter und klärst das. Ich werde sie nicht ohne deine Hilfe los.« Als ich den Flur entlang ging, sah ich aus der Ferne bereits die Bescherung. Rolf war umzingelt von mehreren Fans, die es sich nicht nehmen ließen, einen Blick durch das Fenster der Durchgangstür zu erhaschen. Neugierde konnte einem Fan Flüge verleihen. Ich schloss die schwere Zwischentür hinter mir und hatte noch gut 10 Meter Flur vor mir. Ein Fan stach mir besonders ins Auge, schon seiner Größe wegen. Er war fast 1,90 Meter groß. »Bitte, ich muss euch leider nach draußen schicken. Aus Sicherheitsgründen darf sich während der Vorstellung niemand hier aufhalten.« Das entsprach zwar nicht der Wahrheit, doch das konnten Betriebsfremde ja nicht wissen. Es war viel anstrengender, als ich dachte, während ich eine Herde protestierender und sich zierender Hühner aus 7 Mädchen und ein paar Jungs aus dem Bereich zu vertreiben suchte. Nachdem sich die Tür endlich hinter mir geschlossen hatte, schnaufte ich kurz. Rolf wollte gerade erleichtert in die Hände klatschen, als er plötzlich in der Bewegung innehielt. »Mia!« Mehr sagte er nicht. Ich reckte meinen Kopf und wir beide starrten in ein Gesicht. Der Riese hatte es sich auf Rolfs Stuhl bequem gemacht. Wie konnten wir ihn übersehen haben? Und wie hatte er es geschafft, sich unbemerkt in Rolfs kleinem Revier zu verschanzen? Ich starrte Rolf an und deutete mit dem Nicken auf den Besuch in seinem Büro. In Rolfs Miene zeigte sich echte Verwunderung. Schließlich fasste er sich, denn unser Pförtner war in diesem Moment genauso verwirrt wie ich. »Was machen Sie in meinem Büro?« fragte er barsch. Rolf konnte sehr herrisch wirken, was auch an seiner lauten Stimme lag, die jedem Respekt einflößte. Sofort sprang der Riese auf und stand in voller Größe vor unserem Pförtner. Ich konnte ihm ein leichtes Grinsen nicht verkneifen, überragte der Mann doch Rolf um gut einen Kopf. Rolf plusterte sich vor ihn auf. »Sie haben hier nichts zu suchen.« »Verzeihung, ich wollte nur nicht mit der Menge nach draußen gescheucht werden.« Er blickte in meine Richtung, schob sich an Rolf vorbei und kam einige Schritte auf mich zu. »Leiten Sie das Theater?« Ich nickte und biss mir auf die Unterlippe. Er war gut gebaut, mit dunklen Augen, die einem Südländer alle Ehre machten. Jetzt, da er mir direkt gegenüber stand, schien er mir noch größer, sodass ich kurz schlucken musste. »Nun, ich hoffe, dass ich bei Ihnen richtig bin. Ich suche Arbeit.« Und da dachte ich... Er verstummte. Erwartungsvoll sah er auf mich herunter, als sich unsere Blicke trafen. Sogleich brach ich den Kontakt wieder ab. Bei meinen 1,65 Meter und den ewigen nach oben sehen, versteifte sich langsam mein Nacken. »Tut mir leid, doch ich bin für das Bühnenpersonal nicht zuständig. Dafür müssen Sie sich an unser Büro wenden. Allerdings wollen die eine Bewerbung sehen.« Er senkte traurig den Kopf. Rolf und ich wechselten rasch einen Blick. Setzen Sie sich in die Kantine. Ich hole eben die Adresse und Ansprechpartner und Sie erzählen mir, was Sie sich vorstellen. Der traurige Ausdruck wechselte in einen hoffnungsvollen. Ich setzte mich so hin, damit ich den Monitor, auf dem das Warm-up gerade im Gange war, genau beobachten konnte. Wie heißen Sie?
Jascha.
Jascha Quafleschi.
Das klingt nicht nach einem deutschen Namen.
Ich kam mir gerade ziemlich dumm vor, weil ich das Offensichtliche ohne nachzudenken von mir gegeben hatte.
Woher kommt der Name?
Meine Familie stammt aus Albanien, doch ich wurde in Hamburg geboren.
Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft?
Ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, erwiderte er, ohne zu zögern. Mit der Spitze des Kugelschreibers tippte ich hörbar auf dem Stück Papier, während ich ihn ansah. Er hatte dichtes, dunkles Haar, eine sportliche Figur, alles in allem sah er gar nicht übel aus und schon gar nicht wie ein Albaner. Eher wäre er als Italiener mit Wachstumsschub durchgegangen.
Wie schreibt man Sascha?
Ich heiße Jascha, Jascha Quafleschi. Er buchstabierte und ich notierte seinen Namen. Und Sie? Wie lautet Ihr Name?
Perplex schaute ich auf.
Mia Fowler, antwortete ich überrascht. Irgendwie machte mich seine Gegenwart nervös.
Mia, das ist ein schöner Name.
Er schien die Ruhe selbst zu sein.
Das klingt aber nicht nach einem deutschen Namen,
revanchierte er sich für mein Fauxpas und setzte ein spitzbübisches Grinsen auf.
Ja, das habe ich schon des Öfteren gehört.
Was stellen Sie sich denn vor, Herr Quafleschi?
Der Name kam nur zögerlich über meine Lippen. Mehrmals musste ich auf das Papier blicken, damit ich ihn richtig ablesen konnte.
Nennen Sie mich ruhig Jascha, das ist einfacher.
Er zuckte mit den Schultern. Ich kann vieles.
Ich wartete einen Moment, ob er mir noch mehr Informationen geben wollte, doch er blieb stumm.
Schließlich nickte ich unbeteiligt.
Sind Sie schon länger hier am Theater? Fuhr er unerwartet fort, sodass mein Puls sich beschleunigte. Weshalb er diese Wirkung auf mich hatte, konnte ich mir nicht erklären. Ich hoffte nur, dass er es nicht bemerkte.
Ich habe die Show mit aufgebaut. Ich kenne sie in- und auswendig.
Ein wenig Stolz begleitete meine Worte. Jascha schien an meinen Lippen zu hängen. Es hatte den Anschein, als würde er unsere Unterhaltung genießen. Kastanienbraune Locken und strahlend blaue Augen, das ist ja eher selten.
Hat er mir gerade ein Kompliment gemacht?
Ich beschloss, darauf nicht weiter einzugehen.
Hallo Dienstverhältnis!
Florian kam vorbei und gab mir einen seichten Kuss auf die Wange.
Essen wir nachher miteinander?
Sicher doch, entgegne ich knapp und signalisierte ihm mit einem Blick, dass ich gerade in einem Gespräch eingebunden war. Flo verstand es sofort.
Prima, dann will ich nicht weiter stören.
Damit verschwand er schon aus der Kantine. Als ich mich wieder Jascha zuwandte, starrte er mich mit versteinerter Miene an. Sein Blick war so eisig, dass sich meine Nackenhaare aufstellten. Gleichzeitig spürte ich, wie meine Wangen zu glühen begannen.
Entschuldigen Sie die Störung. Manchmal geht es hier heiß her.
Das ist normal in einem Theaterbetrieb, versuchte ich ihn und vor allem mich zu beruhigen.
Wie weit liegen wir denn in der Zeit?
Guck, guck. Zeit?
10?
Oh, komm ja doch noch. Geht doch nicht so viel.
Na gut.
Ja.
Dominik. Ich stöhnte laut auf und kniff die Augen zusammen mit dem Effekt, dass sich ein brennender Schmerz über meine Stirn ausbreitete. Ich wagte einen weiteren Versuch, doch jedes Lux schien die Schmerzwellen zu intensivieren. Mühsam tastete ich mich ins Bad und suchte nach einem Heilmittel. Selbst das Öffnen der Spiegelschranktür kam ein Schlag mit der Brechstange gegen die Stirn gleich. Langsam zog ich eine Packung heraus. Ein wimmernder Laut kroch über meine Lippen. Dabei versuchte ich, ihn so leise wie möglich zu halten, da jedes Geräusch wie ein Gong in meinen Schädel nachhallte.
Mist, nur noch eine Tablette.
Sofort bereute ich es, gesprochen zu haben. Jeder einzelne Buchstabe schien sich in meine Augen zu brennen, als würde mich jemand mit einem Bunsenbrenner attackieren.
Ich ließ keine weitere Sekunde verstreichen und schluckte die bittere Pille. Mit den Händen schaufelte ich Wasser in den Mund und gegen das Gesicht. Doch eine Linderung trat nicht ein. Das Telefon klingelte. Ein Gefühl, dass viel Zeit seit der Einnahme der Kopfschmerztablette verstrichen war, wollte sich nicht bestätigen. Stöhnend und vor mich herjammernd kroch ich zum Übeltäter. Zu meinem Bedauern war ich nicht schnell genug. Der Anrufbeantworter sprang an und zeichnete den aktuellen Anruf auf. »Hey, Süße, was ist los? Heute ist schon Montag. Ich habe seit einigen Tagen nichts mehr von dir gehört. Sehen wir uns heute Abend oder nicht? Ich muss dir dringend was erzählen. Ruf mich zurück.« Blieb. Sofort hörte ich auf zu fluchen, dass ich ein ganzes Nagelkissen in meinen Kopf bohrte. Mit beiden Händen umfasste ich mein Gesicht, presste die Finger auf jeden Punkt, der schmerzte, in der Hoffnung, so die Migräne zu vertreiben. Das hatte ich ja ganz vergessen. Dominik und Simon. Er konnte nicht anders und musste mir alles über seine neue Errungenschaft brühwarm erzählen. Als hätte man mich gerade sediert, torkelte ich in die Küche, griff nach einem Geschirrtuch und ließ es an den Wasserhahn an. Als der Strahl kalt genug war, hielt ich das Tuch mehrere Minuten darunter, bevor ich es vorsichtig gegen die Stirn legte. Mit der freien Hand schnappte ich mir das Telefon und wählte die Nummer von Dominik. »Hi«, krächzte ich in den Hörer. »Oh, Süße, du hörst dich ja gar nicht gut an. Ist alles in Ordnung bei dir?« Dominiks Mitleid war ernst gemeint. Er sorgte sich immer um meine Gesundheit. »Ist nur ein Kater.« »War die letzte Vorstellung so gut oder so mies?« Er lachte, und ich musste den Hörer eine Armlänge von meinem Ohr entfernt halten, da mir sonst der Kopf in 1000 Stücke zerplatzt wäre. Dominiks Lachen war omnipräsent. »Nicht so laut«, flehte ich ihn an, nachdem der Presslufthammer in Form von Dominiks Freudenausbruch die Arbeit eingestellt hatte und verstummt war. »Entschuldigung, bist du in der Lage, mich zu empfangen?« Ich nickte vorsichtig. Es dauerte ein paar Sekunden, bis mir klar wurde, dass er es ja nicht sehen konnte. »Ich brauche nur noch ein paar Tabletten und dann etwas Ruhe. Dann bin ich wieder auf dem Damm.« »Leg dich noch ein wenig aufs Ohr. Ich komme später vorbei.« Dann legte er auf. Ich genehmigte mir eine Dusche. Die Tablette entfaltete langsam ihre Wirkung. Nach der Erfrischung machte ich mir einen Kaffee. Schließlich ging ich in die Stube, als mir das Blinken des Anrufbeantworters wieder in den Sinn kam. »Ach ja, die gestrigen Anrufe«, stieß ich genervt hervor. Ich spielte sie ab. »Hallo Schatz, du hast mich nicht zurückgerufen. Geht es dir nicht gut? Die beste Mutter der Welt möchte gern mal wieder deine Stimme hören.« Blieb. »Hat dir meine Rose gefallen?« Blieb. Die Tasse fiel mir aus der Hand direkt auf den Boden und zersprang in 100 Einzelteile. Unfähig, mich zu bewegen, starrte ich den Anrufbeantworter an. War die Heizung defekt und draußen herrschten minus 30 Grad? Ein Schauder durchzuckte meinen gesamten Körper und mich begann zu frösteln. Da war sie wieder. Diese Stimme. Wem gehörte diese Stimme? Woher kennt er meine Nummer? Weiß er vielleicht sogar, wo ich wohne? 1000 Fragen schossen mir durchs Hirn, auf die ich keine Antworten bekam. Mit zittrigen Fingern nahm ich den Telefonhörer und drückte auf Wahlwiederholung. Dominik war nicht mehr im Hause, das sagte mir sein Anrufbeantworter. Ich hoffte, er würde gleich an meine Tür klopfen. Noch unter Schock setzte ich mich in die Küche und wartete. 2 Stunden später klingelte es. Erschrocken hob ich den Kopf. Zuerst wusste ich nicht, ob es das Telefon war oder ob das Geräusch von der Haustür kam. Wenig später läutete es erneut. Zitternd ging ich auf die Tür zu und öffnete. »Du meine Güte«, entfuhr es Dominik voller Entsetzen, »du bist ja kreideweiß im Gesicht.« Sein Blick blieb auf dem Chaos am Boden haften. »Was ist denn hier passiert?« Er nahm meinen Arm. Vorsichtig führte er mich an den Scherben vorbei in die Stube. »Du legst dich jetzt erst einmal hin und ruhst dich aus.« »Oje, du bist ja ganz kalt.« Dominik deckte mich fürsorglich mit meiner Kuscheldecke zu und verschwand. Das Klimpern von Flaschen und Gläsern sagte mir, dass er sich an meinen Küchenschränken zugange machte. »Du solltest aufhören, diesen schweren Fusel zu trinken. Kein Wunder, dass du noch einen Kater hast.« Ich hörte, wie die Scherben auf dem Flur zusammenkehrte. Dann verschwand er wieder in der Küche und die Porzellanteile landeten lautstark im Mülleimer. Wieder klapperte eine Tür vom Hängeschrank.
»Wo hast du den Tee versteckt?«
»Im linken Hängeschrank«, rief ich so laut wie möglich, hoffend, dass er mich verstanden hatte. Es dauerte nicht lange, und er kam mit einer Kanne grünen Tees und zwei Bechern auf einem Tablett zurück. Nachdem er seine Tasse mit 4 Löffeln Zucker beglückt hatte, kam er ohne Umschweife zur Sache.
»Was ist los, Mia? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.«
Ich trank erst mal von dem Tee. Die warme Flüssigkeit rann meinen Hals herunter. Sofort spürte ich eine belebende Wirkung. »Du bist wirklich ein Meister im Tee zubereiten.« Das Getränk roch nach frisch gemähtem Gras.
»Ja, ja, schon gut«, winkte er ab. »Nun erzähl, was ist los?«
In seinem Ausdruck sah ich, dass ich ihn nicht zu lange hinhalten durfte. Dominik mutierte zu einem Despoten, wenn man ihn nicht sofort einweihte. Geduld gehörte nicht zu seinen Stärken.
»Am besten hörst du den Anrufbeantworter ab. Danach sagst du mir, was du davon hältst.«
Er ging in den Flur und ich hörte, wie er die Taste betätigte. Das Gerät spielte die Nachricht ab. Unruhig rutschte ich auf den Sofa hin und her. Es gab einfach keine Position, in der ich mich wohlfühlte. Als die Nachricht des Unbekannten dran war, lief es mir kalt den Rücken hinunter.
Neugierig streckte Dominik den Kopf um die Ecke. »Also deine Mutter hast du auch versetzt? Böses Mädchen!«
Er lachte wieder sein marktdurchdringendes Lachen. Ich verdrehte die Augen.
»Nicht doch. Der zweite Anrufer, was meinst du dazu?«
fragte ich voller Ungeduld und verschluckte mich fast am Tee.
»Ich denke, da hat sich jemand verwählt.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das ist bereits der zweite Anruf, den ich bekommen habe. Der andere ist leider schon gelöscht.« Meine Miene verfinsterte sich und Dominik begann, den Ernst der Lage zu erfassen.
»Erzähl mir alles«, forderte er mich auf.
Ich tat ihm den Gefallen und erzählte ihm von der Rose, dem braunen Opel Zafira, der Verfolgungsjagd und den beiden Anrufen.
»Weshalb hast du mir nichts darüber erzählt?«
Mein bester Freund war total aufgebracht.
»Ich dachte, wir sind Freunde. Du hättest mich anrufen sollen.«
Sein vorwurfsvoller Blick durchbohrte mich. Sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen.
»Weil ich zu Beginn selbst dachte, dass es sich um eine Verwechslung handelt oder der Typ sich verwählt hatte. Doch nun hat er die Rose erwähnt und...«
Egal, was ich sagte, Dominik war eingeschnappt und ließ keine weiteren Ausflüchte gelten.
»Mia, für so etwas sind Freunde doch da!«
Ja, ich denke, das war es erstmal, ein kleiner Einblick für Mia und Dominik. Wie es dann mit Mia weitergeht, kann man da drin lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde mich auch meinen Vorgänger anschließen. Wenn Sie mir Fragen stellen möchten dazu, bin ich bereit. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.